Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Guten Tag, die kommende halbe Stunde beginnen wir mit einem Zitat, kleines Zitat, staatstragendes Zitat. Ich lese drei Sätze vor vom Bundespräsidenten vom 3. Oktober 2017 im vergangenen Jahr. Die Lehren zweier Weltkriege, die Lehren aus dem Holocaust, die Absage an jedes völkische Denken, an Rassismus und Antisemitismus, die Verantwortung für die Sicherheit Israels, all das gehört zum Deutschsein dazu. Zitat Ende, sagt Bundespräsident Steinmeier vor einem Jahr zum Tag der Deutschen Einheit. Das Zitat habe ich gefunden in diesem Buch, das diesem Zitat blanke Realitätsverweigerung attestiert. Und stattdessen sagt schon vorne auf dem Titel Desintegriert euch. Herzlich willkommen, Max Czollek.
Schön, hier zu sein. Hallo.
Staatstragende Sätze und eine zersetzende Interpretation dieser Sätze von Ihnen zu Beginn eines Kapitels in dem Buch. Was finden Sie an diesen Sonntagsreden, Feiertagsredensätzen so realitätsverweigernd?
Ich denke, es hilft, nochmal ins Gedächtnis sich zu rufen, zu welchem Zeitpunkt Steinmeier diese Rede hielt letztes Jahr. Das war der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Die Bundestagswahl war gerade gelaufen. Eine rechte Partei war in bislang ungeahnter Stärke zurückgekehrt in den Bundestag, 12,6%. Und in dieser Situation hielt Steinmeier eine Rede, in der er sagte, wir sind ein anti-antisemitisches, antirassistisches Land. Und die Geflüchteten sollen mal aufpassen, ich paraphrasiere, dass sie keinen Antisemitismus reinbringen. Und ich dachte mir, das ist doch kurios. Ich meine, die Situation ist doch eine ganz andere. Die AfD ist gerade gewählt worden, wir haben ein Riesenproblem offensichtlich. Wir sind viel weniger weit, als wir gedacht haben. Und eigentlich müssten wir jetzt dieses Selbstbild justieren. Wir müssten eigentlich sagen, die Forderung, anti-antisemitisch, antirassistisch zu sein, die besteht weiter. Aber wir haben sie nicht vollständig umgesetzt bisher.
Okay, also eher ein Satz über sollen und nicht über sein.
Genau, ich glaube, es ist eine normative Aussage, und die aber quasi gewendet wird in ein faktisches Statement. Und ich glaube, das ist genau die Problematik, die ich kritisieren würde, wo ich sagen würde, die Hoffnung, dass die Dinge anders wären, als sie sind, überlagert die politische Realität.
Verstehe. Wir kommen darauf unbedingt nochmal zurück. Ich möchte ganz kurz auch zu Beginn des Gesprächs nochmal was Kurzes bekennen. Ich habe mich auf dieses Buch sehr gefreut mit diesem Titel. Und zwar, wie soll ich sagen, ich verlasse ganz kurz die Rolle der Zurückhaltung, der Moderation und erzähle eine winzige Geschichte aus meinem Leben, aus meiner Jugend. Mein Studium spielte während der 90er Jahre. Das waren die Jahre nach Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen. Das heißt, Debatten, die den aktuellen gar nicht unähnlich sind. Also beispielsweise ging es natürlich auch um den Asylparagraph Artikel 16. Und viele politische Diskussionen endeten damit mit meinen Freunden, dass ich irgendwann polemisch sagte, ich will diese ganze Integration nicht. Ich finde es eine Zumutung, diese Integration, polemisch. Und dann fielen alle über mich her. Deswegen habe ich mich so gefreut über diesen lustigen Imperativ, desintegriert euch. Eine der Fragen, die ich damals immer bekommen habe, die gebe ich jetzt an Sie weiter. Eine der Fragen ging ganz schnell: Du bist doch der am besten integrierte Ausländer der Welt. Was soll das? Da kannst du das bequem so sagen, mit der Integration interessiert mich nicht. Sie sind der am besten integrierte Jude der Welt. Sie sind Anfang 30, promoviert, erfolgreicher Lyriker. Dieses Buch dieser Tage geht wahnsinnig ab, wird von vielen Leuten gelesen. Also was beklagen Sie sich? Sie sind doch total integriert, alles ist gut.
Ich glaube, bei diesem letzten Punkt, alles ist gut, da würde ich widersprechen. Ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen uns fragen, nicht wie die AfD sozusagen das andere ist, sondern was es mit uns und mit unserem Denken zu tun hat. Was in unserem Denken war so eingerichtet, dass es so etwas wie die AfD nicht verhindern konnte, dass 20% der Bevölkerung im Moment die AfD wählen würden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass in diesem Integrationsdenken etwas mitschwingt, was sich auch in der AfD Bahn bricht. Das ist dieses Jahr im Sommer bei der MeToo-Debatte um Özil nochmal sehr deutlich geworden. Es gibt eine Vorstellung von dominanten kulturellen Zentrum, eine Vorstellung von Zugehörigkeit, die Menschen noch in der dritten Generation dazu auffordert, Integrationsleistungen zu vollbringen, obwohl sie ein Viertel der Gesellschaft ausmachen, obwohl sie in der dritten Generation ja nun wahrscheinlich zu Deutschland gehören. Das heißt, ja.
Können Sie vielleicht noch mal genauer sagen, was mit Integration gemeint ist? Also es gibt ja Leute, die sagen einfach, Integration ist soziale Teilhabe. Und das ist ja sehr wichtig, Leute zu bilden, Leute mit sozialen guten Voraussetzungen zu versehen. Mir scheint, dass Ihr Begriff von Integration, der was mit kultureller Dominanz zu tun, mit Leitkultur und so weiter zu tun hat, dass das ein bisschen anders funktioniert.
Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen auch da wieder normativen Konzepten, also schönen Vorstellungen davon, wie Integration funktionieren sollte, und der faktischen Art und Weise, wie der Integrationsbegriff in Deutschland verwendet wird. Jede einzelne Partei benutzt den Integrationsbegriff. Es gibt keine Debatte über Migration ohne den Begriff Integration. Und Integration kommt nicht aus ohne die Vorstellung eines kulturellen Zentrums, ohne die Vorstellung einer bestimmten dominanten Gruppe, die definiert, wer dazugehört und wer nicht. So, und ich glaube, das ist die Realität, an der ich mich abarbeite, wenn ich desintegriert euch sage.
Jetzt taucht bei Ihnen immer wieder das Wort Integrationstheater auf. Was heißt das? Integration sei Lüge oder was bedeutet dieses Wort?
Also ich entwickle diesen Begriff von einem Konzept, was der Professor Michael Bodemann 1996 als Gedächtnistheater bezeichnet hat. Mit Gedächtnistheater meinte er die Rolle, die Jüdinnen und Juden zugewiesen bekommen in der öffentlichen Inszenierung von Gedenkveranstaltungen.
Sie meinen, wenn, ja gut, ich höre erstmal zu.
Also Erinnerungskultur. Und die These von Bodemann damals war, dass Juden eine ideologische Arbeit leisten, dass Juden den Deutschen dabei helfen, ihre eigene Läuterung zu inszenieren bei Gedenkveranstaltungen. Das heißt, die jüdische Minderheit erfüllt eine symbolische Funktion, eine Rolle. Und wenn ich vom Integrationstheater spreche, dann probiere ich eine analoge Vorstellung auch für die guten Migranten, schlechten Migranten zu entwickeln. Sozusagen die einen kriegen einen Integrationsbambi und die anderen werden übergriffig und müssen im Zweifelsfall abgeschoben werden. Und das ist auch eine Zuordnung von bestimmten Rollen, die dann dem deutschen Selbstbild erlauben, sich selbst als offene Gesellschaft zu positionieren, die antisemitisch und antirassistisch ist.
Und in diesem Rollenspiel, in diesem Integrationstheater oder Gedächtnistheater, da gehen Sie so weit zu sagen, dass der deutsche Blick sich annähert dem Blick der Juden? Habe ich das richtig verstanden? Also die Nachfahren der Täter nähern sich an den Nachfahren der Opfer.
Ja, das ist nicht meine These. Ich greife da eine soziologische Betrachtung auf, die schon mit Harald Welzers Opa war kein Nazi angefangen hat. Also die schrittweise Verschiebung der Täternarrative innerhalb der Familien hin zu einem Opfernarrativ. Also aus Opa war ein Nazi wird Opa war kein Nazi. Wenn man das weiterdenkt, dann noch eine Generation, dann wird es keine Nazis in den Familien gegeben haben. Das ist auch darum interessant, weil...
Also wieder Realitätsverweigerung.
Ich glaube wirklich Verschiebung. Es ist nicht nur eine Realitätsverweigerung, es ist wirklich eine Veränderung der realen Geschichten, die es in Familien gibt.
Ja. Also jedenfalls zu den provozierenden Thesen Ihres Buches gehört ja, dass Sie einer Leserschaft, deutschsprachigen Leserschaft erzählen, die von sich selbst glaubt, sie sei Weltmeister in Erinnerungskultur, wenn Sie so wollen, dass sie den Spiegel vorhalten, den Zerrspiegel oder echten Spiegel, dass es soweit damit gar nicht her sei, mit einer angemessenen Erinnerungskultur.
Na, ich glaube, sozusagen seit Welzer ist ja noch einiges passiert. Neuere Forschungen würden davon von einer zunehmenden Identifikation mit den Opfern ausgehen. Die würden sagen, naja, wir alle haben im Krieg gelitten, Krieg ist was Schreckliches, unsere Mütter, unsere Väter. Es gibt sozusagen eine zunehmende Verflachung dieser Unterschiede in dem gemeinsamen Erschrecken und Erinnern. Das greift zurück auf die Rede auch eines Bundespräsidenten Richard Weizsäcker, der sagte, wir sind 1945 nicht besiegt, sondern befreit worden. Nein, es stimmt nicht. Die Deutschen sind besiegt worden. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, was damit gemeint sein soll. Nämlich, wir sollten uns verhalten, als wären wir befreit worden.
Und auch das ist in meinen Augen wieder ein ganz schönes Beispiel, schon zu Beginn Ihres Buches, wie provozierend nicht wenige Gedanken, Lektüren, Thesen darin sind. Ich muss sagen, dass ich die Rede von Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Endes eher beigebracht bekommen habe bereits, als den absoluten bundesrepublikanischen Konsens, lernt doch bitte, dass dies eine Befreiung war. Und Sie drehen es um und erinnern daran, dass die Deutschen, insofern sie in der Mehrzahl Nazis waren, tatsächlich besiegt worden sind, so wie die Leute vor von Weizsäcker das eigentlich gesehen haben. Und das macht deutsche Leser erstmal unbehaglich, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, also sozusagen, es geht mir nicht darum, rückwirkend quasi zu sagen, das hätte nicht gesagt werden dürfen. Es hatte Mitte der 80er Jahre eine wichtige Funktion, das zu sagen. Die Frage ist es heute noch als Instrument brauchbar, um heutige Probleme zu bewältigen. Und ich glaube, heute stehen wir einfach vor anderen Herausforderungen. Und da ist die Behauptung, alle Deutschen wären befreit worden, analog zu der Behauptung, Deutschland wäre per Definition nicht mehr antisemitisch und nicht mehr rassistisch. Und das, glaube ich, verstellt den Blick auf eine politische Gegenwart, die zunehmend wieder über Homogenisierung, über so neovölkische Konzepte geprägt ist.
Und zwar nicht beschränkt in Ihrer Perspektive auf die AfD, wenn ich es richtig sehe.
Entschuldigung, wie
bitte? Nicht beschränkt auf die AfD, sondern Sie...
In dem ganzen Gegenteil. Ich würde sagen, die AfD ist eigentlich nur ein Symptom für ein bestimmtes politisches Denken. Es ist wie eine Indikatorflüssigkeit, die in das Parteienspektrum gegeben worden ist und plötzlich färbt es sich an allen möglichen Stellen braun.
Ja, ja. Sie schreiben aus einer klaren jüdischen Perspektive, machen Sie auch klar zu Beginn des Buches, und dennoch kommen ganz andere gesellschaftliche Gruppen immer wieder vor. Migranten, Muslime nicht zuletzt. Sie gehen so weit in polemischer Absicht, das ist eine Frage von mir, von einer jüdisch-muslimischen Leitkultur zu schreiben. Jedenfalls ist das ein Begriff oder eine Wortkombination, die Sie so dissonant an christlich-jüdisches Abendland eigentlich daneben legen. Was soll das sein, eine jüdisch-muslimische Leitkultur?
Also worum es mir mit dieser polemischen Zuspitzung geht oder vielleicht auch lustigen Zuspitzung der jüdisch-muslimischen Leitkultur.
Dabei wirken Sie hier so zahm. Das Buch ist immer wieder sehr, sehr stachelig.
Ich kann jetzt auch noch ein bisschen aufdrehen. So ist nicht. Ich dachte, wir sind im Fernsehen, da müssen wir jetzt ein bisschen uns zurückhalten. Ich würde wirklich sagen, die jüdisch-muslimische Leitkultur ist der Versuch, dieser Idee eines deutschen dominanten kulturellen Zentrums etwas entgegenzustellen und zu sagen, nein, das ist so nicht richtig. Und wenn jüdisch-christliches Abendland gesagt wird, dann ist es der Versuch, uns zu teilen. Und wenn ich uns sage, dann sind es diejenigen, die ausgeschlossen werden von diesem Dominanzgespräch. Und da erfüllen einfach Muslime und Juden unterschiedliche symbolische Rollen. Und ich würde sagen, die Pointe von der jüdisch-muslimischen Leitkultur wäre zu sagen, wir lassen uns nicht auseinanderziehen. Am Ende sind wir in der gleichen sozusagen Ausschlusssituation. Und vielleicht, so wie es jetzt gerade aussieht, werden beim nächsten Mal zuerst die Moscheen brennen, aber dann auch wieder die Synagogen. Und das sollten wir nicht vergessen, dass wir nur gemeinsam diese Gesellschaft umgestalten werden. Ein Viertel der Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund. Ich glaube, es gibt Grund zu der optimistischen Hoffnung, gemeinsam mit all den Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, die aber gar keine Lust haben auf den Rechtsruck jetzt gerade, der Gesellschaft eine andere Prägung zu geben und das sozusagen weiterzudenken und sich nicht daran aufzuhalten, was jetzt gerade von rechts versucht wird.
Und wenn Sie sagen, jüdische und muslimische Menschen lieber nicht auseinanderziehen, nicht teilen, könnte man, wenn man möchte, denken an den Slogan unteilbar. Jetzt zur Stunde wird gerade demonstriert an verschiedenen Stellen in Deutschland, vor allem in Berlin, aber auch woanders. Frage wäre, treiben Sie nicht damit einen anderen Keil rein, nämlich gegen die in Anführungsstrichen biodeutsche Mehrheitsgesellschaft, wenn Sie so polemisch von jüdisch-muslimischer Leitkultur sprechen?
Ja, man könnte auch sagen, dass, um noch etwas weiteres aus dem Buch preiszugeben, die Sprache von den Juden und den Deutschen diese Art von Keil treibt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Thematisierung einer Differenz, einer Zuordnung unterschiedlicher Rollen, die Juden, die Muslime und die unsichtbare Mitte, ob diese Benennung den Keil treibt oder benennt, dass es eine Unterscheidung gibt, die weiterhin wirksam ist, die von einem Zentrum ausgeht, was diese Art von Entscheidung vornimmt, aber selber niemals sichtbar wird. Und wenn ich sage, das sind die Deutschen, dann sage ich damit vor allem, es gibt eine Position, von der aus Minderheiten ihre Rollen zugewiesen bekommen. Menschen oder also Parteien, die entscheiden, wer wann zugehörig ist. Und das ist eine Art von Zuordnung, die möchte ich in Frage stellen. Ich möchte in Frage stellen, dass sich bestimmte Teile dieser Gesellschaft anmaßen, zu entscheiden, wer zu diesem Land gehört und wer nicht.
Eine Befürchtung, die man haben kann, wenn man nur das Wort Desintegration hört, desintegriert euch, wäre... Sie unterstützen die Fliehkräfte der Gesellschaft. Alles knallt auseinander. Und im Augenblick wird ja beklagt, alles sei gespalten und alles knalle auseinander und so weiter. Parallelgesellschaften sind etwas, was vielen Menschen Angst macht. Ist Ihnen gar nicht gelegen an sowas wie Befriedung von Gesellschaft?
Total. Ich glaube, man würde das Buch missverstehen, würde man glauben, mir geht es um einen Kriegszustand. Im Gegenteil. Ich glaube... Aber dass das Reden von Parallelgesellschaften eigentlich schon markiert, wie in Deutschland über Differenz und Vielfalt nachgedacht wird. Das sind dann keine Subkulturen, das sind Parallelgesellschaften. Wo ich mich schon so ein bisschen, also ich sehe einfach, dass es in anderen Ländern anders gedacht wird. In Kanada und in den USA ist die Tatsache, dass es Differenz gibt, erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass Gesellschaft funktioniert. Und hier gibt es doch immer diese Tendenz zur Harmonie und zur Vorstellung einer relativ homogenen Gesellschaft, die sich auf sehr, sehr viel mehr Dinge einigt als das Gesetz. Integration und Leitkultur steht ja genau für das. Es muss noch mehr geben als das Grundgesetz. Und ich würde sagen, nein, die Gesellschaft ist eigentlich heute schon ganz anders. Das Integrationsdenken geht völlig daran vorbei, wie Gesellschaft heute schon als vielfältige Gesellschaft funktioniert.
Was in Deutschland möglicherweise sogar nicht nur so eine ethnische Dimension hat, dieses Integrierte und Homogene und so, sondern auch eine soziale. Wenn man an die Beschreibung der Bundesrepublik als nivellierte Mittelstandsgesellschaft beispielsweise denkt, also wo die Ränder, die Extreme traditionell jedenfalls weder so stark waren wie in einem Land wie Amerika oder Frankreich, noch so gewollt gewesen sind. Ne?
Ja, und ich glaube gleichzeitig ist die Frage, ob sozusagen, dass sich ja auch in Deutschland an den klassischen politischen Kämpfen, die es ja schon seit hunderten Jahren gibt, diese ganze Frage nach Migration eigentlich auch nochmal einfügt. Unterschicht und migrantische Position ist etwas, was heutzutage viel stärker zusammenhängt, als ich es sozusagen von dem Diskurs über Aufstehen und sozusagen die Linke, die sich probiert, an die AfD-Wählerinnen anzuschmiegen, als ich das da sehen kann.
Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das auch meine Frage nach, liegt Ihnen eigentlich an einer befriedeten Gesellschaft, dass das auch auslöst. Das heißt Inglourious Poets, erinnert an einen Film von Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Und was das tut, ist das Konzept der Rache skizzieren. Jüdische Rache. Wieder machen Sie eine kleine Lektüre, die was umdreht. Shylock von Shakespeare, der zunächst mal als Antisemitismus typisches Ding bei Shakespeare gilt, wo das Motiv der Rache auftaucht und Sie machen was positiv Besetztes draus. Warum und wie funktioniert das?
Na gut, also erstmal könnte ich auch da wieder provokativ sagen, gibt es nach 45 nicht sehr real Grund zur Annahme, dass so etwas wie eine jüdische Rache nicht nur ein antisemitisches Stereotyp ist, der rachsüchtige Jude, sondern auch sehr real Grundlage hat. Und es gibt tatsächlich Racheaktionen, die stattgefunden haben nach dem Zweiten Weltkrieg und die gucke ich mir an. Interessanterweise zieht sich das dann aber viel stärker in die Literatur, in die Kunst zurück, als eine Art über jüdische Position, jüdische Subjektivität zu reden, die nicht dem Klischee, nicht der Vorstellung der jüdischen Opferrolle entspricht. In Deutschland gibt es zwei große Gedenktage zum Nationalsozialismus und der Judenvernichtung. Das ist der Auschwitz-Befreiungstag und das ist der 9. November, die Reichspogromnacht. Beides sind Tage, die an die Juden als Opfer erinnern. Und wenn ich raus will aus dem Gedächtnistheater, auch ganz persönlich und als Künstler, dann muss ich mir Bezugsräume suchen, die es mir ermöglichen, nicht nur 9. November und Auschwitz-Befreiung zu machen. Was könnte ich anderes sein? Und da ist der Topos der Rache einer, der es mir ermöglicht, ganz anders zu denken, ganz anders über Judentum nachzudenken und auch andere Dinge in den Blick zu bekommen.
Also aktiver ja, aber auch
abgründiger. Mir geht es auch darum, sozusagen zu einem Konzept von jüdisch sein zu kommen, was eine moralische Ambivalenz in sich selber zulassen kann. Und was man dann sieht, ist zwar, wussten Sie, dass es jüdische Ganoven im Hochmittelalter im deutschen Raum und im Rheinland gab, die sozusagen da Parallelgesellschaften organisiert haben, da wirklich Parallelgesellschaften. Das ist doch spannend. Das sind doch interessante Bezugsräume, über die ich zumindest in meiner Sozialisation als Jude in Deutschland kaum was weiß, weil sich immer dieser Berg von Leichen vor mir auftut.
Was Sie auch tun in diesem Buch, ist tatsächlich Diversität vorführen. Wir haben gerade schon kurz gesagt, es geht nicht nur um jüdische Perspektiven, sondern auch migrantische, muslimische, Geflüchtete, viele andere, die man aufzählen könnte. Und was Sie auch machen, ist das Judentum völlig diversifizieren. Also können Sie vielleicht auch kurz beschreiben, was Sie da für unterschiedliche jüdische Gruppen zumindest aufrufen. Meine Frage dazu wäre, wie, wenn Sie politisch werden wollen, das Buch trägt ein Ausrufezeichen im Titel, Sie wollen irgendwas, wie vereinigen Sie all die vielen Gruppen, die Sie da im Blick nehmen?
Na, ich glaube, das Argument realer innerjüdischer Diversität, also der Tatsache, dass es nicht nur Juden in Deutschland leben, die aus Familien kommen, die Shoah überlebt haben. 90% der Juden und Jüdinnen, die heute in Deutschland leben, sind aus der Sowjetunion in den 90er Jahren gekommen. Das bedeutet, dass das Narrativ der jüdischen Überlebenden oder der fortgesetzten jüdischen Geschichte in Deutschland ein sehr prekäres ist. Ich glaube, real ist die jüdische Gemeinschaft sehr viel vielfältiger und auch vermutlich gar nicht so richtig passend auf diese Erzählung. Zum Beispiel feiern sowjetische Juden den Tag des Sieges, den 8. Mai. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich habe Auschwitz befreit, als ich wurde aus Auschwitz befreit. Es ist auch eine andere Konstellation, wenn Deutsche bei Gedenkritualen da stehen und sagen, ja, das ist passiert, ja, wir wollen nie wieder, dass es vorkommt. Und von der jüdischen Seite gesagt wird, ja, ist ja nicht schlimm, am Ende haben wir euch besiegt. Das ist eine andere Erzählung. Und diese Erzählung interessiert mich auch als eine Ressource. Gleichzeitig ist ja der Aufruf, desintegriert euch, dann eigentlich gesprochen aus einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen, nämlich dem Gefühl, dass das, was wir eine offene Gesellschaft nennen, in der Menschen ohne Angst verschieden sein können, dass das unter Druck gerät im Moment. Und ich glaube, dass wir unser Denken weiterhin und mehr so einrichten müssen, dass so etwas wie das neovölkische Denken der AfD und darüber hinaus unmöglich wird. Und ich glaube, dass das die einzige Option ist. Wenn wir das nicht tun, dann wird diese Gesellschaft nicht so bleiben, wie sie jetzt gerade ist.
Also ein Warnruf. Man würde über dieses Buch zu wenig erzählen, wenn man nur über Konzepte reden würde. Integration, Integrationstheater und so weiter. Und wenn man nur über dieses politisch Appellative reden würde. Ich habe zu Beginn kurz erwähnt, Sie arbeiten eigentlich oder zuerst mal als Lyriker, also Sie sind Politikwissenschaftler, aber auch Lyriker. Und ich finde, dass man dem Buch anmerkt, dass Sie sehr, sehr, sehr genau wissen mit Sprache, was Sie tun. Äußerst unterschiedliche Tonfälle in dem Buch, tatsächlich appellative, aber auch analytische Lektüre-Passagen, schwarzer Humor, vieles andere. Vielleicht können wir ganz kurz mal eine Minute hören aus dem Text, um was fortzuführen, okay, was da so geht.
Ja gut, ich lese Ihnen das Ende von einem Kapitel vor, wo ich mir so ein bisschen die erfolgreiche Integration der Nazis in die Nachkriegs-, vor allem westdeutsche Nachkriegsgesellschaft angucke, aber auch ostdeutsche, und schließe mit folgenden zwei Abschnitten. Nach diesen Betrachtungen zweier Länder vor unserer Zeit kehre ich zurück zur Behauptung, die beiden Nachkriegsdeutschlands hätten den Nationalsozialismus in den folgenden Jahrzehnten abgestreift wie eine alte Haut. Auf Grundlage der kurzen Einblicke in die ost- und westdeutsche Nachkriegsgeschichte scheint mir diese Deutung weniger als historische Rekonstruktion, denn als Übertragung eines heutigen Selbstbildes auf die Vergangenheit. Dabei ist es gerade diese Behauptung der Läuterung, die die Rückkehr nationalistischer und völkischer Diskurse in den politischen Mainstream überhaupt erst ermöglicht hat. Von der Wiedervereinigung 1989 zu Martin Walser 1998, von der Weltmeisterschaft 2006 zum Einzug der AfD in den Bundestag 2017, überall findet sich dasselbe Muster. Eine eigenverantwortliche politische Haltung, wie die Skepsis gegenüber Nationalhymne, Nationalflagge oder Nationalgefühl, wird in lauten Wortmeldungen und symbolischen Gesten externalisiert. Zurückhaltung oder gar Selbstkritik in nationalen Belangen gilt fortan als aufgezwungen von dubiosen anderen Kräften, einer äußeren Übermacht, einem linken Elitendiskurs oder einer angeblich herrschenden politischen Klasse. Diejenigen, die heute noch sitzen bleiben, wenn alle anderen klatschen, oder die skeptisch bleiben, wenn der öffentliche Raum in schwarz-rot-goldener Ekstase versinkt, sind Verräterinnen und unpatriotische Gesellinnen. Sie sind der Versöhnung nicht wert. Dagegen bestehe ich darauf, dass meine Freundinnen und ich ein Teil dieses Landes sind, auch wenn wir uns nicht mit dem neuen deutschen Nationalstolz identifizieren und keine Freude an der Rückkehr der Fahnen empfinden. Die Gemeinschaft der deutschen Täterinnen und ihrer Nachkommen muss es ertragen, wenn ein Teil der Bevölkerung ihren Wunsch nach Normalisierung nicht teilt. In meiner Kindheit in Berlin der 90er Jahre parkten Ideen wie Heimat oder Leitkultur auf dem Schrottplatz politischer Konzepte. Sie sind zurückgekehrt mit Überführungskennzeichen und ohne Umweltplakette. Ich erlebe das als Erschütterung und Gefährdung meiner Lebensweise und der meiner Freundinnen. Wir sind nicht Teil irgendeiner jüdisch-christlichen Tradition, nie gewesen. Aber wir sind Teil dieses Landes, das jenseits allen Leitkultur- und Integrationsgelabers existiert. Was bedeutet, dass wir die Rolle nicht annehmen, die uns bei der Inszenierung der deutschen Normalität zugedacht wurde? Es gab einmal eine Zeit, da wollten Juden und Jüdinnen mitmachen. Dieser Zug ist abgefahren und es saßen Deutsche im Schaffnerhäuschen.
Danke. Nur weil es jetzt eben mündlich war und hier ja auch viel Laufkundschaft unterwegs ist, wiederhole ich einen einzigen Satz. Dieser Zug ist abgefahren. Und man kann in dem Kontext kaum anders, als auch an Deportationen zu denken. Und es gibt willkürlich gewähltes Beispiel jetzt, aber es gibt ganz viele Beispiele, wo so verborgene Widerhaken zum Beispiel zu finden sind in Ihrem Text. Können Sie beschreiben, inwiefern der politische Autor vom Lyriker Max Czollek profitiert?
Also gerade wo Sie über diesen Abgrund der Sprache oder die, das, was Sie Widerhaken nennen, sprechen. Mein erstes Buch hieß Druckkammern. Und es arbeitet genau mit dieser Frage der Abgründigkeit von lyrischen Traditionen.
Druckkessel tauchen hier auch auf.
Druckkessel tauchen da auf, genau. Druckkammer eben sozusagen sogar für Traditionen, die lange vor dem 20. Jahrhundert liegen. Was passiert mit Topoi wie dem deutschen Wald, wie den Sternen, wie Nebel, wie Nacktheit? Was passiert mit diesen Topoi nach dem 20. Jahrhundert? Wie wird die romantische Tradition der Dichtung, die ja immer noch ein wichtiger Bezugsraum ist, wenn man schreibt, wie wird die eigentlich durch diese Linse gebrochen? Und was heißt das?
Nee, es gab einen Philosophen namens Adorno aus dieser Stadt, der gesagt hat, es ist unmöglich, Gedichte zu schreiben.
Ja, von dem habe ich auch schon mal gehört. Das Interessante ist ja, dass Adorno niemals er wollte ja keine Handlungsempfehlung aussprechen, sondern hat vielleicht eher gesagt, und so würde ich ihn interpretieren.
Ich wollte nicht belehren, ich wollte wissen, was Sie damit machen.
Ja, ja, verstehe ich so. Nach 45 auf Deutsch ein Gedicht zu schreiben, bedeutet immer auch Auschwitz mitzuschreiben. Ich glaube, das ist das, so würde ich Adorno verstehen. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung auch, die mich in der Lyrik ganz besonders interessiert hat und die sehr viel auch von dieser sozusagen Abgründigkeit von so Selbstbildern nach 45 informiert, wenn ich dieses Buch hier schreibe.
Ein Lyriker, der sich hier durchgerungen hat zu einem Imperativ. Desinteriert euch. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Max Czollek.
Dankeschön.